Wir haben uns in den letzten Wochen im Gottesdienst so auf eine kleine Zeitreise begeben. Wir haben uns mit Ereignissen beschäftigt, die ungefähr 3500 Jahre vor unserer Zeit stattgefunden haben. Und das waren Ereignisse, bei denen Menschen gemerkt haben, wow, hier ist Gott am Werk. Und deswegen haben wir uns die letzten Wochen auch immer wieder die Frage gestellt, ob das, was da passiert ist, vielleicht nicht nur eine Bedeutung damals hatte, sondern auch für uns heute eine Bedeutung hat. Was ist in dieser Geschichte, mit der wir uns beschäftigt haben, bisher passiert? Es geht um das Volk Israel und Israel hat in Ägypten gelebt. Und zwar nicht frei, sondern Israel war versklavt unter dem Pharao. Und einer aus diesem Volk, Mose, der hat dann erlebt, wie Gott ihm begegnet ist und ihm den Auftrag erteilt hat, Mose, führe du dieses Volk aus der Sklaverei. Das hat dem Pharao überhaupt nicht gepasst und der Pharao hat sich natürlich geweigert, seine Sklaven ziehen zu lassen. Und dann ist Folgendes passiert, Gott hat deutlich gemacht, wer hier das Sagen hat. Gott hat Ägypten für eine kurze Zeit im Chaos versinken lassen und hat damit deutlich gemacht, hey, wenn ihr nicht auf mich hört, dann hat das negative Konsequenzen für euch. Wenn ihr nicht auf mich hört, wenn ihr nicht auf das hört, was ich sage, dann lasst ihr damit negative Konsequenzen in euer Leben rein. Aber der Pharao bleibt stur und das Ganze gipfelt dann letztendlich in dem großen Showdown, um den es letzte Woche ging. Jede ägyptische Familie verliert ihren erstgeborenen Sohn. Eine krasse Tragödie und nach dieser Tragödie ist der Pharao endlich bereit, die Sklaven, das Volk Israel, ziehen zu lassen. Und Israel bricht auf in die Wüste und wird dort von Gott auf eine sehr sonderbare Art und Weise unterstützt und geführt. Nämlich zeigt sich Gott den Israeliten in Form einer Wolkensäule, die ihnen den Weg zeigt. Also da türmen sich Wolken auf und zeigen dem Volk, wo es lang gehen soll. Und bevor wir uns jetzt gleich den Predigttext anhören, um den es heute geht, wie es mit dieser Geschichte weitergeht, möchte ich gerne den Stefan nach vorne bitten. Wir haben diese Predigtserie unter den Titel gestellt, Gott erleben, mit Mose im Glauben wachsen. Und wir haben uns gedacht, es wäre eigentlich mal spannend, in jedem Gottesdienst von einer Person zu hören, wie diese Person denn Gott ganz persönlich in ihrem Leben erlebt hat. Und ich weiß vom Stefan, dass er das schon mal erlebt hat, ähnlich wie die Israeliten hier. Von Gott geführt worden zu sein. War wahrscheinlich keine Wolkensäule, aber Stefan, erzähl du doch mal, wie hast du das in deinem Leben erlebt, von Gott geführt worden zu sein?
Genau, also ich habe in Leipzig Psychologie studiert und ich habe mich für das Studium einfach so entschieden. Also ich hatte jetzt kein wirkliches Reden Gottes, dass ich das machen soll. Und ich hatte die ganze Zeit über, wo ich das studiert habe, total die Zweifel, ist das jetzt das Richtige? Bin ich das überhaupt und was will ich dann mit dem Studium eigentlich machen? Und ich habe immer so die Leute bewundert in meinem Kurs, die schon so ein fertiges Konzept hatten von ihrer Karriere. Die wussten schon ganz genau, ich mache das Praktikum und dann ist das meine erste Stelle und am Ende lande ich dort und dort. Und ich war immer mehr so der planlose Typ. Also ich wusste eigentlich überhaupt nicht so, was das Nächste ist. Und ich habe das ganze Studium immer gefragt, ja Gott, was soll ich denn bloß machen? Gott, wer bin ich denn eigentlich? Und wenn das Studium fertig ist, wo geht's dann hin? Und Gott hat sich viel Zeit gelassen. Also er hat dann erst einen Monat vor meiner Exmatrikulation zu mir gesprochen. Also quasi erst einen Monat, bevor das Studium fertig war. Und es kam so, das war an dem Abend vor meinem Geburtstag. Da habe ich noch vor meinem Bett gekniet und habe gebetet und habe genau wieder das Gleiche gesagt. Gott, Mensch, ich habe morgen Geburtstag und ich kann mich gar nicht so richtig drauf freuen, weil ich weiß, dass mein Studium jetzt rum ist und ich weiß immer noch nicht, wo ich eigentlich hin soll oder was ich damit machen soll. Und dann hatte ich in der nächsten Nacht vier Träume, die alle mehr oder weniger was mit Kindern und Jugendlichen zu tun hatten. Und in der Nacht danach nochmal einen fünften Traum. Und diese Träume waren für mich wie einzelne Wegstationen, die kommen würden, wenn ich einen bestimmten Weg weitergehe. Und ich kann mal vielleicht den ersten Traum kurz schildern. Wenn ich jetzt alle erzählen würde, das wäre einfach zu viel. In dem ersten Traum war es so, da habe ich eine große Halle gesehen. Und an einer Wand stand so eine lange Holzbank. Und da saßen mehrere Kinder drauf. Und davor stand eine erwachsene Person, die hat irgendwas erklärt. Ich konnte aber nicht verstehen, was das ist. Und dann habe ich in dem Traum gedacht, ja Mensch, auf der Bank ist noch ein bisschen Platz. Ich setze mich einfach dazu und höre, was da so gesprochen wird. Und das war quasi so diese erste Sequenz. Und dann ungefähr 2 Monate später habe ich dann ein Praktikum gemacht in der Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie in Leipzig. Und vielleicht nach der ersten Woche ungefähr sagte dann meine Chefin, ja, Herr Siodlacek, morgen gehen Sie mal bitte zur Bewegungstherapie, gucken Sie sich das mal an, einfach so zum Hospitieren. Und dann habe ich gesagt, alles klar, am nächsten Tag habe ich dann meine Sportsachen mitgebracht, kam in diese Sporthalle rein und dann stand an einer Wand so eine lange Holzbank. Und dann sagte der Therapeut, ja Kinder, bevor wir anfangen, setzt euch nochmal bitte da drauf, ich will euch erklären, was wir heute machen wollen. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, da ist noch ein bisschen Platz, ich setze mich mit dazu. Und dann in dem Moment, wo ich mich hinsetze, denke ich, Mensch, das kommt mir ja irgendwie bekannt vor. Und dann war das für mich halt so eine ganz, ganz starke Bestätigung. Das ist der Weg, den ich gehen soll. Und ja, so bin ich halt dann weitergegangen. Und im Prinzip bin ich jetzt mit dem Praktikum, was ich hier in Potsdam mache, schon in dem vierten Traum. Also der vierte hat sich jetzt schon erfüllt und der fünfte fehlt noch. Ja, kommt noch, genau.
Wow, das finde ich so genial, das zu hören. Du kannst dich setzen. Dankeschön, Stefan. Dass Gott einfach nicht nur damals erlebbar war, sondern dass er auch heute noch erlebbar ist. Das finde ich genial. Und jetzt hören wir auf den Bibeltext, um den es heute geht.
Der Bibeltext steht im 2. Mose Kapitel 14, Verse 5 und 6, 10 bis 31. Als dem König von Ägypten mitgeteilt wurde, dass die Israeliten geflohen waren, änderten er und seine Minister ihren Sinn. Wie konnten wir nur diese israelitischen Sklaven ziehen lassen, fragten sie sich. Der Pharao ließ seinen Streitwagen anspannen und brach mit seinen Kriegern auf. Als die Israeliten den Pharao mit seinem Heer ankommen sahen, bekamen sie große Angst und schrien zum Herrn um Hilfe. Mose jedoch warfen sie vor, »Hast du uns etwa hierher gebracht, damit wir in der Wüste sterben? Gab es denn nicht genug Gräber für uns in Ägypten? Warum hast du uns das angetan und uns aus Ägypten geführt? Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir möchten den Ägyptern dienen? Wir hätten lieber weiter für die Ägypter arbeiten sollen, als hier in der Wüste zu sterben.« Doch Mose sagte zum Volk, »Habt keine Angst, wartet ab und seht, wie der Herr euch heute retten wird, denn ihr werdet diese Ägypter dort nie wiedersehen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen, bleibt ganz ruhig.« Dann sprach der Herr zu Mose, »Warum schreist du zu mir? Sag den Israeliten, dass sie aufbrechen sollen. Halte deinen Hirtenstab hoch, strecke ihn über das Meer aus und teile es. Dann sollen die Israeliten trockenen Fußes hindurchgehen. Ich will aber die Herzen der Ägypter hart machen, so dass sie euch folgen werden. Dann werde ich meine Größe und Macht am Pharao und seinem Heer, seinen Streitwagen und Reitern zeigen. Und die Ägypter werden dadurch erkennen, dass ich der Herr bin.« Dann begaben sich der Engel Gottes und die Wolkensäule, die dem israelitischen Heerlager vorangezogen waren, ans Ende des Zuges. So stand die Wolkensäule zwischen dem Heer der Israeliten und dem Heer der Ägypter. Während sie die Ägypter in die Dunkelheit hüllte, erhellte sie jedoch auf der Seite der Israeliten die Nacht. Deshalb konnte das ägyptische Heer die Israeliten nicht angreifen. Dann streckte Mose seine Hand über das Meer aus. Da ließ der Herr das Wasser durch einen starken Ostwind zurückgehen. Der Wind blies die ganze Nacht, teilte das Meer und verwandelte den Meeresboden in trockenes Land. So konnten die Israeliten trockenen Fußes mitten durch das Meer ziehen. Links und rechts von ihnen stand das Wasser wie eine Mauer. Alle Pferde, Streitwagen und Reiter des Pharaos jagten ihnen mitten ins Meer hinein. Kurz vor Sonnenaufgang blickte der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter und brachte die Krieger durcheinander. Er ließ die Räder ihrer Streitwagen abspringen, sodass sie kaum noch vorwärts kamen. »Lasst uns fliehen«, riefen die Ägypter. »Der Herr steht auf der Seite der Israeliten und kämpft gegen uns.« Da sprach der Herr zu Mose, »Strecke deine Hand noch einmal über das Meer aus, damit das Wasser zurückfließt, und die ägyptischen Streitwagen und Reiter überflutet. Als der Morgen graute, streckte Mose seine Hand über das Meer aus. Da floss das Wasser wieder zurück, den fliehenden Ägyptern entgegen. So trieb der Herr die Ägypter ins Meer. Das Wasser überflutete alle Streitwagen und Reiter des Pharaos, die den Israeliten ins Meer nachgejagt waren. Nicht ein einziger Ägypter überlebte. Die Israeliten jedoch waren trockenen Fußes mitten durch das Meer gezogen, während das Wasser sich wie eine Wand rechts und links von ihnen erhob. So rettete der Herr Israel an jenem Tag vor den Ägyptern. Und die Israeliten sahen die Leichen der Ägypter am Ufer liegen. Als sie merkten, mit welch großer Macht der Herr die Ägypter besiegt hatte, achteten sie den Herrn und vertrauten ihm und seinen Diener Mose.
Israel steht an einem Wendepunkt. Hinter ihnen liegt ein Leben in Sklaverei, ein Leben der Unterdrückung, ein Leben der Angst und der Unfreiheit. Und vor ihnen liegt ein völlig neues Leben, ein anderes Leben, ein Leben in Freiheit. Das ist nur ein Problem. Das alte Leben sitzt ihnen noch im Nacken. Und zwar nicht nur sprichwörtlich, sondern ganz real. Der Pharao und die alten Sklaventreiber wollen ihre Sklaven zurück, tot oder lebendig. Der Pharao hatte einmal Kontrolle über dieses Volk und er will diese Kontrolle zurück, koste es, was es wolle. Und das ist für die Israeliten eine total beängstigende Situation. Sie haben sich auf dieses neue Leben gefreut, auf ein Leben in Freiheit. Sie haben jubelnd diese Zeit der Sklaverei hinter sich gelassen. Sie haben jubelnd diese Unterdrückung hinter sich gelassen. Und jetzt steht plötzlich wieder alles auf der Kippe. Und jetzt schwebt so diese Frage im Raum: Hält Gott das, was er verspricht? Kann Gott wirklich endgültig aus dieser Sklaverei befreien? Oder waren das alles nur leere Worte? Hat Gott uns vielleicht in die Irre geführt? Und die Israeliten sind sich bei dieser Frage so unsicher, dass sie sogar anfangen, sich zu fragen, war diese Befreiung überhaupt notwendig? Ich meine, war es in Ägypten wirklich so schlimm? Sklaverei, naja, kann man das wirklich so sagen? Es war ja eigentlich eher so ein Angestelltenverhältnis, nur dass wir nicht bezahlt wurden und dass wir keine Rechte hatten und dass man uns nach Lust und Laune auspeitschen konnte. Aber ansonsten war es doch eigentlich gar nicht so schlimm. Also man hat den Eindruck, diesen kurz davor umzudrehen und dem Pharao mit offenen Armen entgegenzulaufen und zu sagen, hier hast du uns zurück. Und was muss Mose sich anhören? Wir wollten gar nicht befreit werden. Was erdreistest du dich eigentlich, uns befreien zu wollen? Und das ist eine Frage, die sich, glaube ich, ganz viele Menschen heutzutage auch stellen, wenn sie von einem christlichen Gott hören, der befreien will, der sie befreien will. Wenn sie hören, da ist ein Gott, der will mich befreien. Stellen wir uns da nicht auch oft die Frage, was erdreistest du dich eigentlich, mich befreien zu wollen? Was erdreistest du dich eigentlich zu behaupten, mein Leben wäre in so einem Zustand, dass ich Befreiung nötig hätte? Ich bin doch frei, ich kann tun und lassen, was ich will. Wieso sollte ich Befreiung nötig haben? Und ich habe mir gedacht, ich erzähle euch mal, wie ich das ganz persönlich in meinem Leben und auch im Umfeld, in meinem persönlichen Umfeld bei Menschen, die ich kenne, erlebt habe, wie man manchmal Befreiung nötig hat, ohne dass man es im ersten Moment so richtig merkt. Bei mir persönlich war das so, ich wurde ganz lange von der Angst beherrscht, mich zu blamieren oder zu versagen. Wenn sich Leute über mich lustig gemacht haben, über mich gelacht haben, dann hat mich das emotional richtig, richtig krass erschüttert. Ich bin damit nicht klargekommen. Selbst wenn Leute um mich herum einfach nur gekichert haben, habe ich schon gedacht, ach, die kichern bestimmt gerade über mich. Ich hatte einfach immer Angst, was falsch zu machen. Und das hat zum Beispiel in der Schule auch dazu geführt, dass ich es überhaupt nicht ausstehen konnte, vor Leuten zu reden. Also sowas wie jetzt gerade wäre absolut nicht denkbar gewesen. Ich habe mich um jedes Referat herum gedrückt, um das ich mich irgendwie herumdrücken konnte in der Schule. Und ich habe das einfach nicht ausgehalten, diese Situation, vor Leuten zu stehen, zu reden und sich dann vielleicht zu verhaspeln, den roten Faden zu verlieren und dann diese peinliche Stille, die irgendwann im Gekicher der Klassenkameraden gipfelt. Ich konnte das nicht aushalten. Und diese Angst, mich zu blamieren und zu versagen, die hat mein Leben irgendwie beherrscht. Die hat mich emotional belastet und die hat auch dazu geführt, dass ich klein gehalten wurde. Also ich konnte mich nicht richtig entfalten wegen dieser Angst. Und ich weiß nicht, wer von euch das kennt, wenn man Angst hat, dann kann man nicht einfach so einen Schalter umlegen und sagen, okay, ich habe jetzt keine Angst mehr. Zack, Problem gelöst. Ich habe gemerkt, ich brauche da jemanden, der mir hilft, von dieser Angst frei zu werden. Ich musste diese Woche auch an einen Freund von mir denken. Der wurde von was ganz anderem beherrscht als ich. Der hatte keine Angst, aber der wurde von dem Gedanken beherrscht, in jedem Moment seines Lebens unbedingt das höchstmögliche Maß an Genuss und Glücksgefühl erleben zu müssen. Und jetzt versteht mich nicht falsch. Das Leben genießen zu wollen, den Moment genießen zu wollen, glücklich sein zu wollen, ist überhaupt nicht schlecht. Ganz im Gegenteil, das ist ja ein schöner Wunsch, ein guter Wunsch. Aber auch so ein Wunsch kann manchmal in Sklaverei ausarten. Bei ihm ist mir das so extrem aufgefallen, weil er eine Sache nach der anderen ausprobiert hat und nichts hat ihn so wirklich zufriedengestellt. Erst war das exzessiver Alkoholkonsum und Partys, das hat ihn nicht so richtig zufriedengestellt. Dann waren das Online-Rollenspiele und zwar gefühlt 24 Stunden am Tag. Als nächstes hat er es mit Drogen probiert. Als nächstes ist er zu mir gekommen und hat gesagt, du Thomas, ich gehe jetzt für ein Jahr nach Australien. Ich werde an den schönsten Stränden der Welt chillen und ich werde die Anzahl meiner Sexualpartnerinnen ins Hundertfache treiben. Er ist dann auch nach Australien, ist ein paar Monate früher als geplant und ziemlich frustriert wieder zurückgekommen, weil der Plan irgendwie nicht so aufgegangen ist. Wahrscheinlich haben die Frauen nicht mitgespielt, ich weiß es nicht. Und dann kam seine letzte Idee, Motorradfahren. Motorradfahren, davon war er überzeugt, macht mich endgültig dauerhaft glücklich. Das wird nie langweilig. Und ich habe bei ihm einfach gemerkt, wie dieser Wunsch, den Moment so gut wie möglich auszukosten, letztendlich dazu geführt hat, dass er davon beherrscht wurde. Und er hat letztendlich darunter gelitten. Und genauso wie meine Angst mich irgendwie klein gehalten hat, mich davon abgehalten hat, mich zu entfalten, hat dieser Wunsch bei ihm auch ihn irgendwie klein gehalten, ihn davon abgehalten, sich völlig zu entfalten, weil er zum Beispiel alle langfristigen Konsequenzen seines Handelns immer total ignoriert hat. Und das war auf die Dauer auch nicht gut für ihn. Und ich glaube, auch er hätte zum Beispiel jemanden nötig gehabt, der ihn frei macht. Ich könnte noch mehr Beispiele erzählen. Eine ältere Frau, die ich kenne, die wird beherrscht von Bitterkeit und Selbstmitleid. Da sind so viele schlimme Dinge in ihrem Leben passiert, Dinge, die man niemandem wünscht, ganz ehrlich. Und das hat so tiefe seelische Wunden geschlagen, so tiefe Verletzungen mit sich gebracht, dass sie heute beherrscht wird, in ihrem Reden, in ihrem Handeln, in ihrem Denken von dieser Bitterkeit. Und ich glaube, auch sie bräuchte jemanden, der sie davon frei macht, weil sie alleine nicht frei davon werden kann. Wieso sollte ich Befreiung nötig haben? Was erdreistest du dich eigentlich zu behaupten, dass mein Leben in so einem Zustand ist, dass ich Befreiung nötig hätte? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir sind den Israeliten hier in dem Text manchmal gar nicht so unähnlich. Wir versuchen auch oft, uns einzureden, dass wir frei wären, obwohl wir eigentlich gerade von irgendwas beherrscht und bestimmt werden. Ich meine, das sind ganz banale Fragen. Kontrolliere ich das Internet oder kontrolliert das Internet mich? Beherrsche ich mein Hobby oder beherrscht mein Hobby mich? Bestimme ich über mein Geld oder bestimmt mein Geld über mich? Regiere ich über meine Gefühle oder regieren meine Gefühle über mich? Selbst der Wunsch nach Freiheit kann mich beherrschen, wenn er zum Beispiel zu Bindungsangst führt. Ich will so unbedingt frei sein, dass ich plötzlich die Freiheit verliere, in einer Beziehung zu sein. Ich habe manchmal den Eindruck, unsere hochgelobte Freiheit geht genau so weit, dass wir uns entscheiden können, wovon wir unser Leben bestimmen lassen wollen. Und manchmal haben wir noch nicht mal die Macht, das zu entscheiden. Und dann steht in dieser Geschichte dieser Mose vor dem Volk und sagt, habt keine Angst. Wartet ab und seht, wie der Herr euch retten wird. Ihr werdet diese Ägypter dort, die euch beherrscht haben, nie wiedersehen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Bleibt ganz ruhig. Wartet ab. Und seht, wie der Herr euch retten wird. Ihr werdet diese Angst, die euch beherrscht hat, nie wiedersehen. Ihr werdet diese Bitterkeit, die euch vielleicht beherrscht hat, nie wiedersehen. Egal, was euch beherrscht hat, ihr werdet das nie wiedersehen. Es wird keine Macht mehr über euch haben. Und in den Köpfen der Israeliten hat bestimmt diese Frage rumgeschwirrt, wirklich? Kann Gott das wirklich? Da hinten kommen doch schon die Streitwagen vom Pharao. Da hinten kommen doch schon wieder unsere alten Sklaventreiber. Wie will Gott denn verhindern, dass die schon wieder einen Herrschaftsanspruch auf mein Leben anmelden? Und ich glaube, auch die Frage ist uns wieder gar nicht so fremd, oder? Ich weiß nicht, wo du dich da einordnen würdest. Vielleicht bist du jemand, der sagt, ja, ich kenne Dinge in meinem Leben, die mich beherrschen. Da ist Angst, die mich beherrscht, oder Bitterkeit, oder was auch immer, was mich beherrscht. Und vielleicht fragst du dich auch, wenn da ein Gott ist, der von sich behauptet, dass er mich davon freimachen will, wie will er das denn machen? Kann er das denn wirklich? Wie will er denn verhindern, dass Angst oder Bitterkeit oder was auch immer sich wieder in mein Leben einschleicht? Die stehen doch schon längst wieder vor der Tür und klopfen an. Wie will Gott denn verhindern, dass die sich wieder auf meinen Thron setzen und anfangen, über mein Leben zu bestimmen und mein Leben zu beherrschen? Was will er dagegen machen? Und ich glaube, wenn wir uns den Text genau anschauen, dann gibt der Text uns zwei Hinweise darauf, wie Gott uns wirklich endgültig von diesen Dingen befreien will. Und zwar erstens, Gott will uns endgültig befreien von was auch immer uns versklavt, indem er einen besseren Herrscher auf unseren Thron setzt. Also nicht, indem er den Thron leer fegt und dann leer lässt, sondern indem er einen besseren Herrscher auf den Thron unseres Lebens setzt. Es gibt so einen Kinderfilm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, es geht um ein wildes Pferd im Wilden Westen, Spirit heißt der, und dieses Pferd wird gefangen genommen von den Männern der amerikanischen Kavallerie. Und bei der Kavallerie geht's dem Pferd so richtig schlecht. Das Pferd wird unterdrückt. Die Männer versuchen, dem Pferd Gehorsam aufzuzwingen. Das Pferd bekommt nichts zu essen. Anstatt aufzublühen, leidet das Pferd unter dieser Herrschaft. Und eines Tages wird das Pferd von einem Indianer befreit und es findet ein Herrschaftswechsel statt. Und erst ist das Pferd total frustriert und denkt sich, oh, jetzt werde ich ja schon wieder beherrscht. Und dann irgendwann merkt das Pferd aber, diese Herrschaft ist eine völlig andere. Die Herrschaft des Indianers führt dazu, dass das Pferd aufblüht, anstatt zu verkümmern. Der neue Herrscher, dieser Indianer, hat das Wohl des Pferdes im Blick, anstatt das Pferd niederzudrücken. Er weiß, was gut für das Pferd ist. Im Falle der Israeliten hier in der Geschichte wurde die Herrschaft des Pharao durch die Herrschaft von Mose ersetzt. Mose war von Gott dazu beauftragt, das Volk zu führen. Und der große Unterschied zwischen Mose und dem Pharao ist der, dass der Pharao ein Herrscher war, der dem Volk alle möglichen Lasten aufgebürdet hat, wie das ein Sklaventreiber halt so macht, ne? Der Sklaventreiber lastet dem Volk alle möglichen Lasten auf. Er unterdrückt das Volk. Und der Pharao selbst hat sich's gut gehen lassen. Mose auf der anderen Seite, der kommt uns gar nicht wie ein Herrscher vor, weil er so untypisch ist für einen Herrscher. Weil Mose, anstatt das Volk zu belasten, die Lasten des Volkes letztendlich auf sich nimmt. Das wird ganz, ganz deutlich in den Versen 12 und 13. Da fängt das Volk nämlich an zu meckern. Das Volk beschwert sich bei Mose und damit auch indirekt bei Gott und sagt, was soll denn das? Die sind verzweifelt, die sind undankbar, die sind enttäuscht, obwohl sie gerettet wurden. Und wer kriegt den Rüffel dafür in Vers 15? Mose. Anstatt die Verantwortung auf das Volk abzuwälzen, übernimmt Mose Verantwortung für sein Volk. Anstatt es sich selbst gut gehen zu lassen, wie der Pharao das immer gemacht hat, tut Mose alles dafür, dass es dem Volk gut geht. Und Mose ist dann auch derjenige, der von Gott gebraucht wird, um in Vers 21 diesen Weg durchs Meer freizumachen und die Rettung zu verwirklichen. Und wenn so ein Herrscher auf dem Thron sitzt, dann ist die Herrschaft der Sklaventreiber wirklich endgültig vorbei. Und das war nicht nur vor 3500 Jahren für die Israeliten so. Das ist auch für uns von Bedeutung, weil die ganze Bibel immer wieder deutlich macht, dass Mose letztendlich nur einen kleinen Vorgeschmack dessen liefert, was sich 1500 Jahre später total entfaltet, zur völligen Entfaltung kommt, nämlich in Jesus. Jesus ist nicht nur ein besserer Herrscher für Israel, wie Mose das war, sondern Jesus will ein besserer Herrscher für jeden einzelnen Menschen auf dem ganzen Planeten sein. Jesus hat nicht nur die Lasten der Israeliten auf sich genommen und Verantwortung für die Israeliten übernommen, so wie Mose, sondern Jesus ist bereit, die Lasten der ganzen Welt auf sich zu nehmen. Jesus hat nicht nur die Sklaverei der Israeliten beendet, sondern Jesus will uns von allem befreien, was uns irgendwie versklavt und unterdrückt. Jesus ist derjenige, durch den diese Rettung umgesetzt wird. Mose hat das Meer geteilt und den Weg für die Israeliten freigemacht. Jesus ist am Kreuz gestorben und hat damit für uns alle einen Weg freigemacht. Den Weg in die Freiheit. Und das hatte Gott schon immer im Blick, auch damals schon. Darauf weist Mose hin, darauf weist diese Geschichte hin. Und das, was hier bei Mose passiert ist, das deutet schon längst auf diese volle Entfaltung hin, die dann in Jesus verwirklicht wird. An einer Stelle sagt Jesus mal Folgendes: Kommt zu mir, alle, die ihr euch plagt und die ihr von euren Lasten fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch, lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht, und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Die Herrschaft, die Gott in unserem Leben antreten will, ist keine Herrschaft, die unterdrückt, sondern wenn Jesus auf dem Thron in meinem Leben sitzt, dann hat da keine Bitterkeit und keine Angst und nichts anderes mehr Platz. Das ist eine Herrschaft, unter der wir aufblühen können. Gott will uns endgültig befreien, von was auch immer uns versklavt, indem er einen besseren Herrscher auf den Thron setzt. Einen Herrscher, der für uns sorgt. Einen Herrscher, der uns keine Lasten aufbürdet, sondern der bereit ist, unsere Lasten zu tragen. Einen Herrscher, unter dessen Herrschaft wir aufblühen können. Jesus will uns endgültig befreien, von was auch immer uns versklavt, indem er einen besseren Herrscher auf den Thron setzt. Und das ist Jesus für uns. Das ist die eine Sache, die Gott tun möchte, um uns endgültig zu befreien von den Dingen, die uns versklaven. Und dann gibt es noch eine zweite Sache, die Gott macht. Gott will uns endgültig befreien von den Dingen, die uns versklaven, indem er zweitens eine unüberwindbare Trennung zwischen uns und unsere alten Sklaventreiber bringt. Gott hat damals in dieser Geschichte verhindert, dass die Ägypter jemals wieder Macht über die Israeliten erlangen können, indem er die Macht der Ägypter gebrochen hat. Indem er eine unüberwindbare Trennung zwischen den Pharao und das Volk Israel gebracht hat. Und was uns so hart erscheint, dass hier die Armee der Ägypter in den Fluten untergeht, das ist nötig, um die Macht der Ägypter endgültig zu brechen. Die Macht des Bösen wird besiegt und es gibt offenbar für Gott auch einen Punkt, an dem das Böse es verdient hat, besiegt zu werden. Selbst wenn der Pharao es jetzt noch gewollt hätte, wieder über die Israeliten zu herrschen, die Israeliten wieder zu unterdrücken und zu versklaven, er hätte es nicht mehr gekonnt. Er hat keine Armee mehr, er hat keine Macht mehr, er kann nicht mehr unterdrücken und tyrannisieren. Es ist ihm nicht mehr möglich. Und das ist auch gut so. Israel ist für ihn unantastbar geworden. Der Pharao steht auf der einen Seite des Meers, die Israeliten stehen auf der anderen Seite des Meers. Die Befreiung ist endgültig. Und im letzten Vers von diesem Kapitel begreifen die Israeliten das auch endlich. Und sie fangen an zu jubeln und Gott anzubeten, weil sie merken, Gott hat uns wirklich befreit. Das ist nicht nur ein leeres Versprechen gewesen, er hat das endgültig gemacht, er hat das durchgezogen. Er hat uns von der Macht der Ägypter endgültig befreit. Und dasselbe gilt auch für die Befreiung, die uns durch Jesus ermöglicht worden ist. Das Kreuz überwindet auch so ein unüberwindbares Hindernis, wie es für die Israeliten das Rote Meer war. Das Kreuz überwindet nämlich die Kluft zwischen uns und Gott. Die Kluft zwischen dem Leben unter einem guten Herrscher und einem Leben unter einem Herrscher, der uns unterdrückt. Die Bibel nennt alles, was über unser Leben herrscht und nicht Gott ist, Sünde. Nichts kann so gut über unser Leben herrschen wie Gott. Nirgendwo blühen wir unter einer Herrschaft so sehr auf wie unter Gottes Herrschaft, weil niemand und nichts so gut wie Gott weiß, was das Beste für uns ist. Und wenn wir uns am Kreuz festklammern, dann überwindet Jesus diese Kluft für uns, die zwischen Gott und uns steht. Und dann werden alle anderen Herrscher, die vorher versucht haben, unser Leben zu beherrschen, dann werden wir für die unantastbar, unerreichbar. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Der Diamantenkopf kennt. Es geht um einen Verbrecher, der gibt sich als Polizist aus, um an einen wertvollen Diamanten ranzukommen. Und er schafft das auch im Laufe des Films. Er bekommt den Stein, aber einer seiner Kollegen kommt ihm auf die Schliche. Und der Film endet damit, nach einer halsbrecherischen Verfolgungsjagd am Rande der amerikanisch-mexikanischen Grenze, stellt der Kollege diesen Verbrecher zur Rede. Und der Verbrecher zuckt zusammen und denkt, oh nein, jetzt lande ich doch noch im Gefängnis. Und es kommt, wie es kommen muss. Beide gucken gleichzeitig nach unten und merken, ah, der Polizist steht auf der US-amerikanischen Seite der Grenze, der Verbrecher steht auf der mexikanischen Seite der Grenze und somit ist der Verbrecher für den Polizisten unantastbar geworden. Er befindet sich außerhalb seines Zuständigkeitsbereiches. Und dasselbe passiert letztendlich hier mit den Israeliten. Und dasselbe passiert auch mit uns, wenn wir uns am Kreuz festhalten. Wir werden in einen neuen Zuständigkeits-, in einen neuen Machtbereich überführt. Und wenn wir noch so viel Dreck am Stecken haben, wie dieser Verbrecher da, wenn ich noch so viel Dreck am Stecken habe, ist ab sofort Jesus derjenige, der entscheidet, wie mit mir umgegangen wird. Und wenn ich noch so viele Dinge gemacht habe, die super peinlich sind, dann ist ab sofort nicht mehr die Angst diejenige, die darüber bestimmt, sondern Jesus derjenige, der darüber bestimmt, wie ich damit umzugehen habe. Und wenn ich noch so viele Verletzungen mit mir rumschleppe, ist ab sofort Jesus derjenige, der das Sagen hat und nicht mehr die Bitterkeit. Und wenn ich mich noch so sehr danach sehne, jeden Moment meines Lebens genießen zu müssen, ist ab sofort Jesus derjenige, von dem ich mir sagen lassen darf, was in jedem Moment und auch langfristig das Beste für mich und andere ist. Wisst ihr, was ich immer wieder erlebe? Ich habe das immer wieder erlebt, wie der Pharao sozusagen vom anderen Ende des Meeres zu mir rübergerufen hat und mich zurückhaben wollte. Ganz aktuelles Beispiel. Ich bin hier ganz neu in Potsdam, ganz neu bei mittendrin. Neue Aufgabe, neue Menschen, neue Erwartungen, neue Herausforderungen. Und wisst ihr was? Diese alte Angst stand am anderen Ufer und hat mir zugerufen. Hey Thomas, denkst du wirklich, dass du dem gewachsen bist? Stell dir mal vor, wie peinlich das wäre, wenn du deine erste Predigt bei mittendrin so richtig gegen den Baum fahren würdest. Ist die Aufgabe nicht ein bisschen groß für dich? Du hast doch das und das und das schon falsch gemacht. Und damals hast du doch das falsch gemacht. Denkst du wirklich, dass es besser wird? Denkst du wirklich, dass du dem gewachsen bist? Und genau wie der Verbrecher in dem Film bin ich kurz zusammengezuckt, bis ich mir wieder bewusst gemacht habe, warte mal, liebe Angst. Das ist gar nicht dein Zuständigkeitsbereich. Deine Macht ist gebrochen. Ich habe einen viel besseren Herrscher, der viel besser als du weiß, was gut für mich ist. Und auf den höre ich. Ich muss nicht länger auf dich hören. Wenn Jesus seine befreiende Herrschaft über mein Leben angetreten hat, dann werden meine alten Herrscher vielleicht immer wieder mal an das Ufer treten und zu mir rüberrufen, aber ich bin nicht mehr gezwungen, mein Leben von denen bestimmen zu lassen. Wie sieht das konkret aus? Ein paar Beispiele. Wenn Jesus mein Leben bestimmt oder dein Leben bestimmt, dann wirst du dich auch immer mal noch um das ein oder andere sorgen. Du wirst dir manchmal auch noch Sorgen machen oder du wirst Unsicherheiten verspüren. Aber Angst wird nicht mehr die Macht haben, dich völlig außer Gefecht zu setzen. Wenn Jesus dein Leben bestimmt, dann wirst du auch immer noch Schmerzen verspüren. Aber die Schmerzen werden nicht mehr die Macht haben, dich in eine totale Bitterkeit und in eine totale Lethargie zu stürzen. Wenn Jesus dein Leben bestimmt, dann wirst du natürlich auch immer noch den Wunsch haben, hoffentlich dein Leben zu genießen und den Moment zu genießen. Aber der Wunsch wird nicht mehr so radikal über dein Leben herrschen, dass du alle negativen Konsequenzen für dich und deine Mitmenschen ignorierst. Wenn Jesus dein Leben bestimmt, dann wirst du auch immer noch Geld verdienen müssen, um deine Familie durchzubringen. Aber materielle Armut wird dich nicht länger in pure Verzweiflung stürzen können. Du wirst auch nach wie vor noch Krankheit und Schwachheit erleben. Aber selbst die schlimmste Diagnose wird nicht mehr die Macht haben, dich in totale Hoffnungslosigkeit zu stürzen. Und wenn Jesus dein Leben bestimmt, dann wirst du auch immer noch Dinge falsch machen. Aber diese Schuld in deinem Leben ist nicht länger dazu ermächtigt, dich dafür anzuklagen, dich dafür fertig zu machen und dich dafür zu verurteilen, weil Jesus derjenige ist, der ab sofort das Urteil fällt. Gott befreit endgültig, weil er endgültig unsere alten Machthaber entmachtet. Nochmal die zwei Punkte. Gott will endgültig befreien, von was auch immer uns versklavt, indem er einen neuen Herrscher auf den Thron setzt. Und dieser Herrscher ist Jesus. Der weiß am besten, was das Beste für uns ist, und der ist bereit, unsere Lasten zu tragen, anstatt uns Lasten aufzubürden. Und der ist bereit, unser Versagen zu kompensieren. Und der herrscht auf eine Weise über uns, die gut für uns ist, wo wir aufblühen können. Und zweitens, Gott will uns endgültig befreien von was auch immer uns beherrscht, indem er eine unüberwindbare Trennung zwischen uns und unsere alten Sklaventreiber bringt. Wenn wir uns ans Kreuz klammern, dann ändert sich der Zuständigkeitsbereich über uns. Wir unterstehen nicht länger dem Machtbereich unserer früheren Herrscher, die uns unterdrückt haben. Wir unterstehen nicht länger diesem Machtbereich der Sünde, wie die Bibel das nennt. Wir unterstehen ab sofort dem Machtbereich Gottes, der uns freisetzt. Und vielleicht schreien uns unsere alten Sklaventreiber manchmal noch hinterher, aber wir sind nicht mehr gezwungen, uns von denen bestimmen zu lassen. Vielleicht steht heute Morgen in deinem Leben so ein Herrschaftswechsel an. Vielleicht hast du es satt, von was auch immer das sein mag, beherrscht und unterdrückt zu werden. Vielleicht sehnst du dich nach so einem guten Herrscher, der dich freisetzt, der am besten weiß, was gut für dich ist und der bereit ist, deine Lasten zu tragen, unter dessen Herrschaft du aufblühen kannst. Vielleicht musst du auch einfach nur mal wieder daran erinnert werden, dass zwischen dir und deinen alten Machthabern so eine riesige Kluft ist, so ein riesiges Meer ist, dass du unantastbar geworden bist, weil Jesus schon längst auf deinem Thron sitzt. Vielleicht hast du das vergessen. Wo stehst du gerade? Oder wo würdest du gerne stehen?